Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten März-Folge in diesem Jahr. Bei mir im Studio sind zwei, die ganz frisch von einer Reise zurück sind und von dieser Reise in den Südsudan erzählen heute Christian Selper.
Hallo, welcome, liebe Brigitte, home. Welcome back. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht, schon ein paar Monate vergangen, aber ich freue mich, dass wir uns wieder treffen und hier eine gemeinsame Reisewarnung für den Südsudan aussprechen.
Und ich bin sehr gespannt. Und der zweite im Studio ist Philipp Stangl, neu im Podcast-Team, aber schon lange bei Missio als Länderreferent.
Genau, ich bin der Länderreferent für unter anderem Südsudan und war mit Christian jetzt die letzten paar Wochen im Südsudan.
Wann genau wart ihr da?
Ende Januar, 20. Januar bis 10. Februar waren wir unterwegs.
Ah ja.
Und jetzt haben wir uns ein paar Tage voneinander entwöhnt und treffen uns hier auf neutralem Boden wieder. Hallo Philipp.
Hallo.
Lange nicht gesehen. Sie sind übrigens zusammen hierher gekommen, also so ganz entfremdet waren Sie noch nicht.
Ähnlich abenteuerlich wie unterwegs im Südsudan.
Tatsächlich. Ja, die Münchner Innenstadt ist ein Abenteuer. Seid ihr über den Haufen gefahren worden hier oder was?
Nee, alles easy.
Das ist ja gut. Also körperlich seid ihr auf jeden Fall hier und auch sicher angekommen im Studio. Geistig auch schon wieder da?
Ja, ich denke schon sehr gerne in die Reise zurück. Und wie ist es bei dir?
Ich bin schon wieder voll da, ist schon wieder bei mir weit weg die Reise, weil doch viel Anstand die letzten paar Wochen, wenn man ein paar Wochen nicht im Büro ist, aber man denkt zurück und jetzt, wir haben gestern noch Bilder angeschaut und ich denke, dann erinnert man sich an die ganzen Situationen, die vielleicht schon irgendwie wieder ein bisschen weggegangen sind im Gedächtnis.
Aber genau dafür sind wir heute auch da, dass wir uns Wunderbar. Zusammen erinnern. Ich habe keine Ahnung, was ihr mir erzählen werdet. Normalerweise ist es ja so, dass ihr schon eine Reportage geschrieben habt, die ich mir durchlesen kann. Und ich weiß, wo ungefähr oder was Missio ungefähr einigermaßen wichtig ist. Jetzt habe ich ein paar Stichwörter bekommen. Aber Stichwörter ist ein gutes Stichwort. Erstmal hätte ich gerne eure drei Stichwörter.
Die letzten beiden Folgen, als ich hier war, musste ich immer tief im Gedächtnis kramen. Da lagen die Reisen 10, 11, 12 Jahre zurück.
Stimmt. Genau, du warst ja schon mal im Südsudan. Ja, also wir richtig. Haben ja schon einmal eine Folge dazu gemacht und da war es gerade irgendwie 10 Jahre her.
Ja,
oder so,
genau. Ne? Ihr könnt euch natürlich auch gerne diese beiden Folgen, die wir so knapp vor einem Jahr, glaube ich, aufgenommen haben, ein bisschen, ziemlich genau ein Jahr, könnt ihr euch nochmal anhören. Nicht jetzt natürlich, weil jetzt müsst ihr hier an dieser Folge dranbleiben.
Man braucht sie nicht zur Vorbereitung auf diese Folge.
Richtig, also die Handlung haben wir nicht so aufeinander aufgebaut. Aber das führt mich auch, elegante Überleitung zum ersten meiner drei Stichwörter. Ich würde nämlich einfach Wiedersehen als erstes Stichwort nehmen, Wiedersehen. Dann zweites ist Annalena Baerbock. Und das dritte ist ein Attentat.
Okay, Philipp, hast du auch drei Stichworte?
Ich habe auch drei Stichworte. Für mich ist kein Wiedersehen gewesen, weil ich das erste Mal im Südsudan war. Das heißt, für mich war es vor allem eingangs eine komplett andere Welt. Einfach eine neue, andere Welt. Und auch die anderen Stichwörter reihen sich da ein. Irgendwie, es war viel Armut und auch Überleben einfach, Überlebenskampf, den man dort gesehen hat.
Ich bin sehr gespannt, was ihr von der Reise erzählt. Hab ein paar Infos zusammengetragen und wir geben erstmal so einen kleinen Überblick über die Lage im Land. Hier die Länderinfos zum Südsudan.
Der Südsudan hat 11,5 Millionen Einwohner. Mehr als 75% der Bevölkerung bekennen sich zu einer christlichen Religion. Die Hauptstadt heißt Juba und hat etwa 1 Million Einwohner. 2011 wurde der Südsudan unabhängig vom Sudan. 2 Jahre später begann ein Bürgerkrieg zwischen zwei Volksgruppen, der bis 2018 dauerte. Die Wirtschaft liegt heute da nieder, das Land ist überschuldet, Gesundheit und Bildung bleiben auf der Strecke. Die Regierung gilt als korrupt, der Staat als gescheitert, rund 3/4 der Menschen sind akut vom Hunger bedroht. Dabei hätte das Land eigentlich beste Voraussetzungen für ein gutes Auskommen. Die Erde ist sehr fruchtbar, wird aber zu großen Teilen nicht bestellt. Es gibt Ölvorkommen, Gold, Diamanten, Silber, aber keine Strukturen, um diese zu nutzen. Im vergangenen Jahr eskalierten im Nachbarland Sudan Kampfhandlungen. Nachdem dort jahrzehntelang Bürgerkrieg herrschte, kämpfen seit April die regulären Streitkräfte und eine paramilitärische Gruppe um die Macht im Land. Die Folge: Millionen Menschen sind auf der Flucht. Rund 1,5 Million ist bereits im Südsudan angekommen.
Ja, und wie das aussieht, wenn Geflüchtete im Südsudan ankommen, das habt ihr miterlebt.
Das sind laut UN, glaube ich, nirgends auf der Welt im letzten Dreivierteljahr so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie die im Sudan. Und man hört quasi nichts.
Genau, es ist eine dieser vergessenen Krisen.
Ja, wir waren in der Stadt Renk. Wir wussten, dass wir dort Projektpartner haben. Ich habe ja durchaus jetzt Flüchtlingslager und solche Dinge haben wir auf anderen Reisen schon gesehen, aber selten diese Akutlage, dass genau. Das gerade diese Situation ist, dass da täglich bis zu 2000 Menschen frisch neu über die Grenze kommen.
Genau, ich erinnere mich, du hast oft davon erzählt, das waren oft Situationen, dass Menschen schon so lange in Flüchtlingslagern genau. gelebt haben und es angefangen hat, sich wie ein Normalzustand anzufühlen. Und da sieht es jetzt ganz anders aus.
Richtig, ja. Da waren viele Orte so als Transitzentren bezeichnet. Also eigentlich als Übergangslager oder wie nennt man das wohl richtig? Ja, also
Durchgang.
Wo sie 2-3 Tage bleiben sollen im Endeffekt. Und dann werden sie weitergebracht in die großen Flüchtlingslager im Land. Genau, einfach so einen Transit kurz mal halb machen, auftanken, kurz Erstversorgung bekommen. Ja, registrieren. Und dann weiterziehen. Aber ich habe auch, wie du sagst, Christian, ich war letztes Jahr in Adjumani im Norden von Uganda im Camp und ich habe aber noch nie so provisorische Camps gesehen. Ich habe noch nie so eine schlechte Organisation dann aber auch gesehen, einfach weil eine Überforderung von allen Seiten stattfindet, auch von der UN und von den Partnern, die die Projekte umsetzen.
Wie sieht diese schlechte Organisation aus? Woran macht ihr das fest?
Man kann sich so vorstellen, dass die schiere Zahl die Stellen überfordert. Also es war ja so, da gibt es einen Grenzübergang, zu dem sind wir hingefahren. Das ist ungefähr 30, 40 Minuten entfernt von dieser Stadt Renk. Und in der Stadt Renk gibt es dieses sogenannte Transitzentrum. Da gab es eines, das wurde jetzt genannt Old Transit Center. Das war also das erste. Da hatten sie leerstehende Gebäude genommen, das früher von Teil einer Universität waren, ziemlich runtergekommene Gebäude. Standen aber leer und haben sie die ersten Flüchtlinge dort untergebracht, da hatten die einen Unterschlupf, wurden registriert und sollten so für die Weiterreise sich vorbereiten. Das war letztes Jahr im April, Mai, Juni und relativ schnell ist dieses erste Transitzentrum aber zu klein geworden, weil einfach zu viele neue Flüchtlinge kamen und zu wenig auch weiterreisen konnten. Man kann ja nur weiterreisen, wenn man weiß, wohin, wenn man weiß, wo habe ich vielleicht Verwandte, die mich aufnehmen können oder wo kann ich überhaupt hingehen, wo ich mich niederlassen kann. Vielleicht gibt es andere Flüchtlingslager auch im Land, die einen aufnehmen. Aber das geht einfach nicht so schnell, wie es gedacht wurde. Von daher ist diese Überforderung schon mal ganz schnell zu sehen gewesen. Und dann wurden nämlich
das ist einfach viele sind, die nicht wissen, wohin.
Richtig,
ja. Wie sind die untergebracht dann, wenn es zu voll ist?
Naja, wir hatten eben, bevor ich jetzt anfange, über das Projekt zu erzählen, natürlich einfach sehr, sehr simple 4 Holzstäbe an den Seiten, eine Plastikplane drüber.
Ja.
Also ein ganz simpel. Und wie gesagt, also was Christian auch meint, um das mit Zahlen nochmal zu untermauern, es kommen pro Tag zurzeit 1500 bis 2000 Leute an. Es werden aber nur 300 bis 500 abtransportiert, die dann weitergebracht werden. Und wir sind jetzt gerade von den Jahreszeiten in der Trockenphase, wo das okay geht, weil eben, können wir gleich nochmal was zu sagen, Renk liegt ganz eben im Norden und überall in der Nähe oder im Süden davon ist das Überflussgebiet vom Nil, wo wenn die Regenzeit ist, läuft der Fluss über und also eine weiße Nil ist es und überschwemmt das komplette Gebiet, wo man nicht mit dem Auto hinkommt. Man muss mit dem Boot fahren und da sind 4 Stunden Autofahrt, dann 5 bis 7 Tage auf dem Boot. Das heißt, der Transport wird übers Jahr viel, viel schwieriger und ist eigentlich nur zwischen November und März, April nochmal leichter machbar. Ja, genau. Nee, genau. Und das ist extrem zu sehen und wie gesagt, ich habe auch die Punkte nochmal runtergeschrieben, wie es abläuft. Also man kommt an der Grenze an, werden dann Gesundheitschecks und so weiter, Vulnerabilitäten werden überprüft, man wird gezählt und dann wird man in diese Transit-Camps gebracht. Und es gibt mittlerweile, ich glaube 3 waren es, und dauerhaft, glaube ich, 20.000 Leute in diesem Transit-Center.
Vulnerabilitäten werden gezählt, was heißt das?
Vulnerabilitäten, das heißt Leute, die besonders schutzbedürftig sind. Das heißt Menschen mit Behinderungen, alte Leute, Schwangere, Kinder. Genau, wo einfach spezielle Schutzbedürfnisse identifiziert werden. Wir haben da sichtbare Vulnerabilitäten. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, man erkennt es. Aber auch nicht sichtbare. Mhm. Da sind wir dann bei mentalen Problemen, Traumata, die erlebt wurden, aber auch Geschlechtergewalt. Also wo Frauen einfach oftmals vielleicht vom Mann oder verfolgt werden aus den Heimatländern noch, weil sie irgendwie eine Rolle gespielt haben oder nicht fliehen durften oder alleine geflohen sind. Das heißt, das wird dann auch im Nachgang nochmal ermittelt oder versucht zu ermitteln. Und genau da setzt unser Projekt dann auch an, eben vor allem bei dieser mentalen...
Man muss sich das vielleicht, um das zu Ende zu führen, gell? Man muss sich das so vorstellen, das sind ja so unterschiedliche Fluchtstationen. Wenn ich jetzt aus Khartoum weggehe, gehe ich als erstes in die Nachbarstadt oder das Nachbardorf vielleicht, ein paar Kilometer entfernt, dann ist es da sicher, dann schaut man mal, kann ich da bleiben, stellt fest, nein, ich muss weiter weg, dann gehen die weiter in Richtung Süden, dann müssen sie paar Tage bis zu mehreren Wochen kampieren vor der Grenze, um überhaupt über die Grenze hinüberzukommen, weil sich entweder weil man Papiere braucht, weil die Grenze auch nicht immer geöffnet ist. Aha. Dann auf der anderen Seite der Grenze, die schon Südsudan ist, hat man eben auch diese Stellen, wo die Leute ankommen, sich als Flüchtlinge registrieren lassen und dann müssen sie da auch wieder mehrere Tage warten. Und ich habe dieses Bild noch vor mir, diese LKWs, ne, die werden dann auf Lastwagen geladen nach ein paar Tagen und dann wieder in Richtung dieser Stadt Renk transportieren, dann kommen sie da ins Transitzentrum. Und von da aus, sind sie wieder registriert, wieder ein paar Tage. Im Idealfall geht's weiter, weil sie weiter reisen können. Ich habe Jörg...
Weil sie irgendeine Idee haben, wo sie hinreisen könnten, weil sie irgendwo Menschen haben, bei denen sie unterschlüpfen können.
Das ist der beste Fall. Ja. Aber genau. Man hat auch oftmals einfach vielleicht Verwandte, aber die können einem nicht helfen, weil sie auch nichts haben.
Ja.
Und unser Fotograf, der mit dabei war, Jörg Bödling, viele Grüße, lieber Jörg, wenn du uns hörst. Er hat wirklich wieder wunderbare Bilder gemacht, so schlimm die Lage ist. Aber um dieses Ausmaß der Krise zu dokumentieren, braucht es jemanden wie Jörg, der das einfach kann, die Bilder einzufangen. Und ich habe es noch vor mir, da gab es so einen großen gelben LKW, der auch gerade vollgeladen mit Flüchtlingen war, die zur Weiterreise da aufgestiegen sind. Und er ist selber mit hochgeklettert, um von dort aus auch die Bilder zu machen. Und aus diesen Transitzentren werden die Leute dann oft weiter transportiert und das ganz Spezielle für die Region, wie Philipp gesagt hat, ist eben, da liegt der Nil. Also sehr viel an Weiterreise findet dann auch auf dem Wasser statt. Also die sollen dann eigentlich per Boot weiter transportiert werden. Es gibt aber eigentlich keine Passagierschifffahrt als solche.
Genau, wo kommen die Boote her? Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt.
Es gibt aber riesige Boote, die auf dem Nil fahren, die vor allem so zum Lastentransport, wie Güterzüge letztlich, kann man sich das eigentlich vorstellen.
5 bis 10 Meter breit vielleicht. 30, 40 Meter lang, die normalen Version, wo dann 300, 400 Leute plus Unmengen von Essen noch transportiert wird oder was auch gerade transportiert werden muss.
Säcke voll Lebensmittel, die verkauft werden auf dem Markt oder die einen hatten da auch, ich habe irgendwo gesehen, nur so ganz viele Eisenstangen geladen, alles mögliche an Zeug. Die Leute obendrauf, es sind auch keine Abteile oder irgendwas, das sind einfach freie Flächen, da legen die sich obendrauf, schlafen dann da auch, spannen auch wieder ihre Planen über den Kopf, falls es regnet oder falls die Sonne zu stark runterstrahlt. Und da sind die dann mehrere Tage auf dem Wasser unterwegs, bis hin zu 1-2 Wochen.
Genau, es kommt drauf an, wo man hin muss, aber unter 5 Tagen kommt man wahrscheinlich nirgends hin.
Also dieses Überschwemmungsgebiet zieht sich quasi durchs ganze Land. Das heißt, wenn man wirklich von A nach B will, in der Zeit, in der es die Überschwemmung gibt, muss man übers Wasser gehen, weil man mit dem Auto einfach nicht weiterkommt.
Ab einem gewissen Teil im Land, wie gesagt, der Nil zieht sich also das ganze Land durch im Endeffekt und breitet sich dann eben ab der Mitte vom Land aus in Adern vom Nil. Und wenn dann die Regenzeit kommt, dann also ab März, April, dann wird alles einfach Wasser. Und dann bewegt man sich auch nur noch im Wasser und mit Booten. Ne?
Wir sind ja auch da drüber geflogen. Das Land ist ja auch wunderschön. Also der Südsudan ist wunderschön. Also gerade diese Nillandschaft, diese verzweigten Wasserarme, aber auch diese Sumpfgebiete. Der Sud heißt es ja, glaube ich. Das ist ja so ein Sumpfgebiet, der da sich erstreckt, nördlich gelegen, so Richtung Grenze zwischen Sudan und Südsudan, wo man eben auch keine befestigten Straßen das ganze Jahr oft hat, sondern wo man auch selten anders reisen kann als entweder über dem Wasser, was wir nicht gemacht haben, oder halt fliegen. Und der Flugverkehr ist auch kompliziert im Südsudan, findet im Wesentlichen mit den Vereinten Nationen statt, also das World Food Programm der Vereinten Nationen, um die abgelegenen Menschen oder Orte zu erreichen, um ihre Hilfsgüter dahin zu bringen, nutzen sie oft Flugzeuge und nehmen aber auch Mitarbeiter, Personal von Hilfsorganisationen mit oder wie wir kirchliche Besucher oder kirchliche Partnerorganisationen und konnten so also dieses Gebiet überhaupt erst erreichen, sonst wären wir da gar nicht hingekommen, vor allem nicht so schnell.
Also ihr seid nach wohin geflogen eigentlich? Juba?
Wir sind nach Juba, also von München nach Nairobi und dann von Nairobi umgestiegen nach Juba und dann von Juba in den Norden nach Renk geflogen.
Und dieser letzte Flug war dann mit den Vereinten Nationen?
Genau. Und fliegt einfach über nichts außer dem Nil und weite Landschaft im Endeffekt. Schon wunderschön und dann das landet man, dann schaut man die wunderschöne Landschaft an und dann steht halt mal wieder ein Panzer im Eck. Also wie gesagt, man sieht dann immer auch die Überbleibsel.
Ja, es war ganz augenfällig, stimmt, gut, dass du sagst, an der Stelle, wo diese Verladestelle auch am Nil war, wo ein großes Schiff bereit stand, neben anderen Schiffen auch, aber eines wurde gerade vollgeladen am Abend, als wir dort waren, für den nächsten Tag, sollte dann also abfahren, haben schon die ersten Menschen auch dann ihre Nachtlager aufgeschlagen und da stand nebenan ein rostiger Panzer aus Kriegszeiten, weil natürlich der Nil auch schon seit Jahrhunderten strategisch bedeutsam ist. Also schon in früheren Zeiten gab es da immer Anlegestellen, die militärisch genutzt wurden, aber auch ganz früher der Sklavenhandel, der in der Gegend ganz akut war, nutzte auch immer den Nil, um die Menschen von einem Ort zum anderen zu verschiffen. Und die haben also dann immer schon befestigte Anlegestellen gemacht. Und in Kriegszeiten, Bürgerkriegszeiten, wurden diese Stellen dann oft mal noch höher gerüstet, also mit Panzer und anderem Kriegsmaterial. Und einige davon stehen immer noch rum, rosten inzwischen, werden Gott sei Dank zurzeit nicht mehr benutzt, aber erinnert einen an andere Zeiten.
Ihr habt ja auch ein paar Fotos geschickt, oder du hast ein paar Fotos mir geschickt. Einen rostigen Panzer habe ich auch, glaube ich, gesehen.
Ja.
Und da saßt ihr auch irgendwo in einem Raum, der eigentlich kein Raum war, sondern mit Schutt, also es sah aus wie eine Baustelle, also so wie Abrissgebäude.
War richtig, das dort? Ja, das war eigentlich, als wir den Stopp in Renk hinter uns hatten, nach ungefähr 3 Tagen, die wir dort hatten, sind wir zurück in Richtung Hauptstadt geflogen. Da mussten wir eine Zwischenlandung machen in der Stadt Malakal.
War ein Flughafen,
das genau. Das war ein Flughafen, ja.
Ein internationaler Flughafen, der ist bis nach Äthiopien geflogen.
Stimmt.
Genau, das war nämlich ganz witzig bei dieser, was heißt witzig, also ich habe auf dieses Foto geschaut und habe zuerst den Schutt auf dem Boden, also wirklich aufgerissener Boden, Estrich, nur in Steinen vorhanden sozusagen und dann plötzlich dann so eine, das ist eine Abflughalle. Oder
Departure Hall.
Das ist ja, so ja, genau.
Das, was ich meinte.
Ein bisschen gedauert, bis ich es geschnallt habe.
Was ich vorhin meinte mit einer anderen Welt. Man sitzt da und denkt sich, das ist halt wie eine Filmkulisse aus irgendeinem Kriegsfilm. Als wenn einer mit dem Boder durch den ganzen Flughafen gegangen ist und einfach mal alles kaputt gebohrt oder mit einem einfach kaputt gemacht hat. Einfach komplett da durchmarschiert werde, einfach mal den kompletten Boden, alles kaputt, was geht. Und dann, jetzt drehen wir hier einen Film. Aber es war einfach Realität, ja.
Wie uns die Leute gesagt haben, war das eben in den Kriegsjahren, die ja noch nicht so lange her sind, 2013 bis 18 ungefähr. Und da hätte wohl Malakal eine strategische Bedeutung gehabt und hätte, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, 8-mal die Seiten gewechselt, also von den verschiedenen militärischen Gruppen immer wieder erobert und zurückerobert und deswegen halt auch die Zerstörung, weil da wirklich heftig gekämpft wurde. Und ja, das Skurrile daran ist ja aber, dass der Flughafen in Betrieb ist, also auch da kann man sagen,
man hat vielleicht mal... Wie fühlt man sich dann, wenn man da in ein Flugzeug steigt?
Ja.
Ich bin ja so ein alter Schisser, aber...
Das ist vielleicht nicht so gut, dann würde ich jetzt
also ich würde jetzt auch aber nicht sagen, ich bin da nicht ganz kaltblütig und so. Also ich würde schon, ich achte dann schon so sehr genau drauf, wie sieht das da alles so aus und irgendwie, aber also ein bisschen Restding ist schon, dass man dann denkt, ich muss mich jetzt da einfach dem anvertrauen. Das
hoffentlich
wird schon,
sieht die Landebahn besser aus oder die
ja,
Startbahn.
Wo man dann immer so scherzhaft sagt, am Ende heißt es dann, es waren auch 3 Deutsche unter den Opfern. Das ist also ich sage das jetzt hier so in Raum, natürlich hoffe ich, dass das nie passiert. Und so auch niemanden unserer Kolleginnen und Kollegen, aber ja, so ganz.
Also man landet in Juba am Flughafen und es sind mehrere Flugzeuge, die mit der Nase in der Wiese neben den Lande- und Startbahnen stecken, wo sie anscheinend noch nicht weggeräumt haben. Wie gesagt, also man sollte jetzt keine explizite Flugangst haben.
Nicht so vertrauenerweckend.
Ja, also wie gesagt, dass man dann aber trotzdem da abfliegt oder auch vorher zwischengelandet ist, das finde ich das Interessante dran, dass dann zerschossenes Gebäude steht, könnte ja sein, aber dass es wieder in Betrieb ist, ist ja irgendwie auch komisch. Ja. Und willst du kurz erzählen, als ich gedacht habe, ich gehe kurz zur Toilette?
Ich war ja nicht dabei.
Wie jetzt? Ihr seid nicht zusammen aufs Klo gegangen.
Du hast erlebt, wie ich Männer.
Ich habe gesehen, wie du wieder rausgelaufen gekommen bist. Ja.
Die Details kommen jetzt von Herrn Selper.
Fledermäuse.
Gut, die schaden ja nicht.
Die hingen da alle an der Decke in dem Toilettenraum und da war mir nicht so wohl dabei. Ich dachte, ich gehe mal lieber wieder raus. Ich lasse die da in ihrem Reich.
Einmal komplett zerstört. Das ist ja das.
Aber die Flugzeuge mit der Nase im Rasen waren nicht so schlimm. Also
ja,
ganz ehrlich, also Fledermäuse als alte Naturschützerin fände ich da sinnvoller.
Ja, er saß ja nicht am Fenster. Hat die wahrscheinlich gar nicht gesehen.
Also,
das kann auch sein. Ja. Das extra gesagt, ich soll nach links gucken.
sehr fürsorglich.
Nee, aber das ist genau das, was ich meine. Das ist einfach eine andere Welt. Das ist super abstrus, oftmals Sachen, die man sieht. Und dann ist, also in Malakal, wir haben sogar geredet am Flughafen und daneben Aban, das waren dann eben auch die Zentren von den großen Hilfsorganisationen einfach, die dann auch in Renk jetzt aktiv sind. Ja. Genau, wir arbeiten dort mit dem JS zusammen, mit dem Jesuit Refugee Service.
Auf Deutsch Jesuitenflüchtlingsdienst,
genau,
oder?
Genau, das ist der Flüchtlingsdienst der Jesuiten. Eine NGO, die im Südsudan ansässig ist, mit der wir auch in Kenia und Uganda sehr stark zusammenarbeiten, extrem auf Flüchtlingsdienste spezialisierte Organisation, die eben in Maban ansässig ist. Das ist mit dem Auto, war das gleich 7-8 Stunden von...
Katzensprung.
Von Renk. Wie gesagt, das ist mal wieder ein Land, wo man Entfernungen in Zeit misst und nicht in Kilometern.
Ja, stimmt.
Das heißt, im Sommer ist es 8 Stunden, im Winter oder in der Trockenzeit ist es eine Stunde. Und die waren in Maban und haben dann eben damals, um nochmal den Konflikt im Sudan mit reinzunehmen, eben im April, im März, April, haben sie von den ersten Flüchtlingen gehört, die über Renk kamen. 85% aller Geflüchteten, die in Südsudan kommen, aus dem Sudan, kommen über Renk. Das ist der Knotenpunkt für die Flüchtlinge. Haben dann dort damals 3-4 Leute von Maban im letzten Jahr im März eben nach Renk geschickt, um mal ein Assessment zu machen, einfach mal zu schauen, wie ist da die Lage, was ist los, einfach um diese Lage zu erörtern. Und haben damals nur einen Psychologen und einen Physiotherapeuten geschickt. Einfach so für kurze Zeit, falls da irgendwelche Nothilfe geleistet werden muss, psychologisch oder auch physiotherapeutisch, dass sie da sind. Und der andere, ich glaube, der Regionaldirektor vom JS, der mit uns war, der hat damals uns auch gesagt, dass sie gedacht haben, sie bleiben da ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht und das war's und das ist kein Ende in Sicht. Aber damals haben sie entschieden, wir müssen da mehr helfen. Die Lage ist zu akut, zu dynamisch, zu schnell sich entwickeln. Dann, so ich glaube Mitte April, haben sie bei uns angefragt, bei Missio, einfach als langjähriger Partner, haben uns die Lage geschildert und um Unterstützung gebeten, dass dort für 2, 3, 4 Monate geholfen werden muss. Und damals war eben der Fokus am Anfang nur auf diese psychologischen Unterstützungen und diese physiotherapeutischen, hat sich dann aber ziemlich schnell auch ausgeweitet.
Also psychologische Unterstützung verstehe ich. Warum physiotherapeutisch?
Viele Leute, die vielleicht im Krieg verletzt wurden, die, ich glaube, du hast mit Leuten geredet, Christian, die halt Beine verloren haben oder auf Minen oder die einfach verletzt sind oder, wie gesagt, die laufen ohne Schuhe für ein paar tausend Kilometer. Ja. Die sind am Anschlag, nicht nur psychologisch, sondern auch körperlich.
Mhm. Ja, und das war ganz interessant, dass das, ich habe mich das Gleiche auch gefragt. Physiotherapie klingt irgendwie auch ein bisschen fast zu abgehoben oder zu spezialisiert.
Genau, das klingt so wie nach einer OP, nach einer Rücken-OP musst du wieder auf die Beine kommen.
Genau,
aber Beine kommen ist...
Erstens das und dann hat es auch damit zu tun, zum Beispiel bei älteren Leuten, wenn da Regenzeit ist und es ist kalt und es gibt keine Heizung in diesen Quartieren, dann werden auch die Finger klamm und die Beine steif und da kann man mit Physiotherapie relativ viel erreichen, dass die Leute auch einfach sich wieder bewegen können. Einer hat gesagt, die als Physiotherapeut kann ich mehr leisten als mancher Arzt, weil der kann vielleicht nur ein Medikament verschreiben, was aber gar nicht zu erhalten ist in der Gegend, weil es einfach gerade nicht gibt. Und ja, ich erinnere mich an die Gespräche auch mit dem einen Mann, der erzählt hat, wie er es erstens mit angesehen hat, wie seine Brüder gestorben sind bei einer Explosion und wie er selber sein Bein verloren hat und er jetzt eben auf so einen Krückstock gegangen ist und überlebt hat, ja, aber...
Und da ist Psychotherapie und psychologische Unterstützung notwendig. Und
richtig.
Und da sind die drauf spezialisiert. Das heißt eben, im Endeffekt heißt es Mental Health and Psychosocial Support, also mentale Gesundheit, psychosoziale Unterstützung, die sie da liefern. Und das ist denen ihr Kerngebiet. Und das machen sie einfach extrem liebevoll, mit viel Hingabe und toll. Und sind dann eben da nach Renk gegangen, um nochmal dran anzuknöpfen. Und haben eben mit der Unterstützung von Missio eben damals diese Unterstützung gestartet oder sehr schnell hat sich das ausgeweitet eben auch zur Bereitstellung von Plastikplanen, was ich vorhin erzählt habe, um ein Haus zu bauen, aber auch Netze gegen Malaria, das ist ein Gebiet, wie gesagt, das kann man sich ja vorstellen, was wir erzählt haben, ist sehr feucht.
Feucht und warm. Ne?
Super viele Mücken, super viel Malaria, ist eine der Haupttodesursachen, auch für Kinder vor allem und Mütter und Ältere ist Malaria. Einfach, das ist immer noch so. Aber auch Decken gegen die Kälte, weil es wird dann auch in der Nacht schon ziemlich frisch. Genau, und der JS hat mit unserer Unterstützung damals diese Hilfe gestartet und dieses Akzeptieren der Situation, dass das nichts Temporäres ist. Jeder hat gedacht, okay, die kommen jetzt 2, 3, 4 Monate.
Und jetzt bestätigt sich das.
Jetzt sind wir ein Jahr später und es sind länger als 2, 3 Monate. Ja. Oder bald ein Jahr später, genau.
Und was ich da bei dem Gespräch ganz interessant fand, mit dem Direktor eben, den du genannt hast, von Ostafrika, André Atsu Akbougan, der für den Jesuitendienst dort schon lange auch tätig ist, den wir auch schon gut kennen. Die haben eben auch sehr viel Erfahrung darin, zu sagen, okay, wir wussten vielleicht nicht, dass es so ein Dauerzustand wird, aber was er gesagt hat, uns war ganz schnell klar, dass das ein Ding ist, das über die Grenze gehen wird. Also die wissen das schon lange. Jeder Konflikt in der Region, speziell in Ostafrika, betrifft dann immer erst natürlich das Land, in dem die Krise ausbricht, und dann aber ganz schnell die Nachbarländer. Und das haben nicht alle gleich so schnell so eingeschätzt. Viele haben gedacht, es bleibt innerhalb des Nordsudan vielleicht, aber die wussten sofort, die Leute werden jetzt wieder nach Westen in den Tschad gehen oder andere werden nach Ägypten gehen, die Eritreer werden zurück nach Hause wollen, die Südsudanesen werden in den Südsudan gehen. Deswegen ist die ganze Region dann sofort betroffen. So ein Konflikt weitet sich dadurch eben ganz schnell aus und das haben die sehr schnell richtig eingeschätzt, denke ich. Und ich kann das an der Stelle gern einflechten. Wir haben ja dann auch enorme Spenden bekommen und vielen Dank dafür allen, die uns da auch immer wieder die Treue halten, weil ohne die Unterstützung hierzulande wäre die Arbeit vor Ort auch gar nicht möglich. Ja. Und ich denke, das wird auch unsere Aufgabe jetzt in der nächsten Zeit sein, hierzulande darauf aufmerksam zu machen, dass diese Krise erstens nicht vergessen wird und zweitens, dass das eine dauerhafte Angelegenheit sein wird. Du hattest aber, um daran vielleicht anzuknüpfen, auch vor Ort einige Gespräche so mit Organisationen, mit den Vereinten Nationen, die auch die Analysen ja gemacht haben. Ne?
Genau, wir hatten neben den Projektbesuchen, vor allem aber auch längere Gespräche mit WFP, also mit dem Welternährungsprogramm, mit dem UNHCR, also dem Flüchtlingsdienst der UN, aber auch mit Leuten von der Regierung, vom Bildungssektor, wo wir eben geschaut haben, was ist die Lage, und im Endeffekt ist das große Problem, sind die Kapazitäten. Die Gelder fließen zurzeit nicht mehr zur UN, viele Länder zahlen nicht mehr, oder wie gesagt, UN hat ein limitiertes Budget, das Personal ist auch nicht verfügbar und einfach die Nahrung nicht. Das heißt, ich war im Büro, also nur um das extrem professorisch, vor allem im Büro von der UNHCR. Das war am Tag des Büro, am Abend wurden die Schreibtische rausgeräumt, da haben die Mitarbeiter gewohnt. Auf Matratzen am Boden.
Achso, das war im Prinzip deren Wohnung.
Genau, das für die Zeit dort. Weil es einfach so professorisch, so improvisiert ist. Das meinte ich auch vorher mit, die Organisation der Camps ist nicht gut, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind. Mhm. Die Leute laufen in den Camps rum und denken, jeder ist Arzt, sie wissen nicht, wo kriege ich mein Essen, sie wissen nicht, wo kriege ich mein Wasser. Weil einfach die Koordination nicht da ist. Und das lässt sich einfach im Endeffekt wieder zurückführen auf Kapazitäten, Finanzmittel, Budgets.
Also kann man das so zusammenfassen? Viele Leute haben ganz schnell versucht zu helfen und waren dann da, aber ist es irgendwie, es gibt keine übergeordnete Organisationsform oder die haben sich nicht abstimmen können. Es hat einfach erstmal angefangen mit Hilfe und dann wurschtelt so jeder vor sich hin.
Du bräuchtest ja dafür auch einen funktionierenden Staat, der das ist, der die Leute aufnimmt und vielleicht auch koordiniert, wie die Hilfsorganisationen eingesetzt werden. Und selbst hierzulande, also ich würde jetzt schon sagen, dass unser Staat in weiten Teilen funktionsfähig ist, mag Kritikpunkte geben, aber selbst hierzulande ist es ja schwierig, eine Hilfe zu koordinieren in so einer Notlage. Ja. Und dann nimmst du ein Land wie Südsudan, wo einfach viele staatliche Stellen, das muss man ja ganz klar einfach so sagen, ohne das ungerecht abzuwerten, das funktioniert einfach vieles nicht.
Ja, ich hätte jetzt einfach verloren, gedacht, dass der UNHCR das dann organisiert.
Bis Juli oder August war World Vision der Hauptumsetzungspartner von der UN vor Ort. Der ist rausgegangen, weil sie kein Geld mehr hatten. Die haben und die Prioritäten dann verschoben, sind rausgegangen aus Renk. Okay, neuer Partner, der muss sich erst einarbeiten. Der weiß nicht, wie mache ich es. Vielleicht sind sie nicht so erfahren wie diese ganz großen NGOs. Das ACTED macht das zurzeit, das Camp Management. Aber einfach sehr viel Problem in der Koordination. Und das kommt zu Problemen von den Menschen. Das ist einfach ein riesiges, großes Problem. Genau, und wir sind eben in einem Cluster, nennt man das dann, also das Wirkungsfeld der mentalen Unterstützung mit dem CHS tätig. Und natürlich, die leisten absolut wertvolle Arbeit in Frauengruppen, wo sie ihnen einfach zuhören, wo viel geredet wird. Aber natürlich sagen sie auch, wir bräuchten eigentlich 10-mal so viel Mitarbeiter wahrscheinlich, 10-mal so viel Psychologen, 10-mal so viel Physiotherapeuten. Aber das, was sie machen, ist unglaublich wertvoll. Es war auch toll zu sehen, einfach was sie da machen. Aber es im Endeffekt ist dann doch wieder ernüchternd, weil einfach, es kommt wieder darauf zurück, dass einfach viel mehr Hilfe benötigt wird. Und es war eben, um nochmal zu den Gesprächen zurückzukommen mit den ganzen größeren Partnern und der Regierung. Wir haben dann gesehen, bei vielen UN-Organisationen, die wissen auch nicht, wo es lang geht. Wir waren im Februar eben dort, haben die Gespräche geführt, wo dann gesagt wird, wir haben Geld bis Juni 2024, das heißt noch 3-4 Monate und das ist der Plan. Danach wissen sie es nicht. Vielleicht kommt im Juni ein neues Paket von Geldern, vielleicht nicht. Dadurch können sie auch politisch einfach gar nicht die Lage anerkennen, von wegen das hier dauerhaft, weil dann haben sie natürlich ein ganz anderes Mandat nochmal. Mhm. Also diese großen, also UNHCR zum Beispiel, das Flüchtlingsnetzwerk. Und was ein sehr spannendes Gespräch war mit dem Chef vom Welternährungsprogramm, der eben gesagt hat, man lügt sich irgendwo auch selbst in die Tasche. Jeder weiß, diese Situation ist da, die wird da bleiben. Die Leute ziehen nicht weiter oftmals. Viele bleiben in Renk. Wir waren an 3 Schulen.
Ja,
da haben wir das
genau
schon
gesehen.
Genau, da
ja.
werden Englischunterricht für arabisch sprechende Kinder angeboten, die in die Schule kommen. Die Sudanesen sprechen hauptsächlich Arabisch. Das heißt, die haben viel höhere Einschulungsquoten als in den Jahren davor. Das heißt, die Leute gehen in die Gesellschaft rein. Das heißt, sie lassen sich nieder, sie schreiben ihre Kinder in die Schule ein. Wir haben eine dauerhafte Lage und die wird weiterhin Hilfe benötigen, aber wenn kein Geld da ist, können sie nicht sagen, dass es Hilfe benötigt. Das heißt, es ist einfach irgendwo auch verzwickt und der Einzige eben, der ziemlich ehrlich gesprochen hat, dass man sich selbst anlügt, ist eben der Leonidas, hieß der vom Welternährungsprogramm, der aber auch gesagt hat, die Regierung war vor 1-2 Monaten im Land, in Renk in der Region und hat sich ein großes Land angeschaut, wo gemutmaßt wird, dass ein riesiges Flüchtlingslager errichtet werden soll. Das heißt, es gibt schon Pläne. Der Landeplatz in Renk ist ein besserer Feldweg, sage ich mal. Da dürfen nicht viele Fehler passieren beim Landen, sonst steckt man auch mit dem Nase.
Wir haben unser Bestes gegeben, aber das meiste haben wir dem Piloten anvertraut.
Genau, steckt man auch mit der Nase im Sand daneben. Aber der soll auch ausgebaut werden. Das Problem ist, es kommt ja auch kein Essen nach Renk, weil keine Flieger landen können.
Man kann es vielleicht nicht dahin bringen.
Genau, die Logistik ist schwierig.
Früher war das ja so, ich hake kurz ein, das muss man vielleicht beim Blick auf die Karte auch nochmal machen. Früher war das ja so, die meiste Versorgung für eine Stadt wie Renk kam aus Khartoum, aus dem Norden. Oh, die hatten traditionell die immer mehr dicht. Beziehungen eigentlich zum Nachbarland. Und diese Versorgungslinie ist ja jetzt abgeschnitten durch den Krieg dort. Die waren traditionell eigentlich immer näher an dem eigentlich in Nordsudan. Und ja, das funktioniert jetzt nicht mehr. Untersuchen die nach Lösungen. Und wie du sagst, Philipp, das hatte der Kollege auch gesagt vom JRS, die Leute schaffen die Fakten einfach vor Ort. Und dieses Thema Schule ist ja das beste Beispiel dafür. Erst sind die vielen Kinder in den Flüchtlingslagern nur so dort gewesen, ja, soll ja vorübergehend sein, die ziehen weiter oder gehen wieder zurück. Jetzt sind ein paar Monate vergangen, jetzt ist das neue Schuljahr, das hat gerade jetzt im Februar begonnen, angebrochen. Da stellt sich ja jetzt die Frage, was machen wir mit unseren Kindern? Eigentlich müssen die doch in die Schule gehen. Wir sind aber immer noch hier. Offiziell dürfen sie eigentlich nicht einschreiben in die staatlichen Schulen. Die Eltern gehen aber trotzdem hin zur Einschreibung, fangen halt nach, geht es nicht trotzdem. Wir waren in der Schule von dem Orden der Comboni-Schwestern, katholisch betriebene Schule, die haben das beschrieben. Jetzt der Ansturm ist einfach da, die Eltern kommen, jetzt machen sie es so, parallel zu der Schulklasse, die normalerweise vormittags unterrichtet wird, machen sie nachmittags noch eine Flüchtlingsklasse auf, für den Fall, dass die Kinder eben dann doch weiterziehen, falls sie den Schulbetrieb wieder einstellen müssen, haben sie es jetzt nochmal getrennt voneinander gehalten, aber auf lange Sicht wird sich das ja wahrscheinlich vermischen und dann werden neue Kinder geboren, in 1-2 Jahren wachsen die dann in 3-4 Jahren dann weiter heran, Kindergartenkinder, Schulkinder und so weiter und so weiter und je länger das dann diese Faktenlage verändert vor Ort, umso dauerhafter wird dieser Zustand einfach.
Wir haben auch Lehrer, die halt mittlerweile Englisch lernen, also arabische Lehrer aus dem Sudan, die kommen und Englischunterricht nehmen, weil sie dort lernen wollen. Aber genau, es ist im Endeffekt kommt alles darauf zurück, dass mehr Gelder vonnöten sind, dass mehr Hilfe vonnöten ist. Wir hatten ja auch die Gespräche, zum Beispiel, wenn man ankam vor einem Jahr im April, hat man jeden Tag eine Mahlzeit bekommen, eine warme Mahlzeit. Irgendwann hat es logistisch nicht mehr gepasst, wurde einfach viel zu kompliziert. Da hat man einmal pro Tag Essen bekommen, pro Person. Das hat aber dann zu Problemen geführt, dass die Leute sich registriert haben, aus dem Sudan über die Grenze gekommen sind, Essen geholt haben und wieder zurück am gleichen Tag. Das heißt, das System wurde ausgenutzt. Das hat dann dazu geführt, dass man irgendwann das System wieder gewechselt hat und jetzt kriegt man einmal Geld für eine Woche, dann nichts mehr. Das heißt, die Leute sind nach einer Woche gezwungen, Essen zu beschaffen irgendwie. Sie können nicht anders.
Manche haben Geld, können sich was kaufen, die allermeisten haben kein Geld.
Genau.
Die gehen betteln, gibt wahrscheinlich Kriminalität, andere versuchen vielleicht irgendwas einzutauschen. Die meisten wahrscheinlich kommen mit fast nichts an, die haben nicht viel mehr dabei als vielleicht eine Matratze und
ein Esel und ein bisschen was drauf.
Ja, richtig, genau, was da so drauf passt. Aber es gab dann auch welche, wo man denkt, okay, das sind wahrscheinlich etwas besser situierte Menschen. Einer hatte 3 riesige Sofas mitgeschleppt. die irgendwie mittransportiert wurden.
Genau, das Erste, was man mitbringt.
Ja, wo ich dachte, das muss aber irgendwie ein Wertgegenstand sein, wo diejenigen gedacht haben, das brauchen wir noch. Ich habe keine Ahnung, wie weit die das noch mittransportieren wollen, aber vielleicht wollen die das einfach mal verkaufen, zu Geld machen und sich damit irgendwie das Überleben sichern. Und die allermeisten Menschen haben dieses Glück natürlich nicht. Die sind Hals über Kopf geflohen und die Ernährungslage ist dramatisch. Der eine Mitarbeiter dort hat mir da übersetzt und der Mann von der Flüchtlingsfamilie hat beschrieben, dass die am Tag halt sich von Tee und Zucker ernähren. Das macht nicht wirklich satt, aber es ist ein bisschen was im Magen. Mehr gibt es nicht.
Naja, es war schon sehr ernüchternd, sehr spannend zu sehen. Aber es war auch einfach sehr ergiebig für unsere Arbeit im Endeffekt.
Ja. Was man aber auch sieht, ist eben, dass dann auch neue Herausforderungen kommen, neue Probleme. Also die eine jüngere Frau, die eine körperliche Behinderung hat, hat natürlich erzählt, wenn sie jetzt in diesen Flüchtlingslagern kampieren, sind sie vielen Gefahren ausgesetzt. Gerade als Frau sowieso, aber als Frau mit Behinderung noch mehr. Also sie hat es beschrieben, wenn ein Mann kommt und mich angreifen will, wie soll ich mich verteidigen? Ich kann nicht mal weglaufen, weil ich gehbehindert bin. Wahnsinn. Diese Dinge spielen ja auch mit rein. Und da ist eben auch der Jesuitenflüchtlingsdienst sehr gut. Das ist dieses vulnerable Personen identifizieren. Die Leute, die in dieser Krise noch besonders gefährdet sind und die noch besonders zu beschützen. Das ist ja eben auch eine ganz wichtige Komponente.
Das heißt, ihr habt gesehen, welche Hilfe nötig ist, was auch schon getan wird und dass vor allem bald das Geld ausgeht. Was werdet ihr dann jetzt in nächster Zeit tun?
Wir werden auf jeden Fall diese Nothilfeaktivitäten mit dem CRS zusammen weitermachen, wo es wieder geht, um diese Planen zum Beispiel, um diese Moskitonetze, aber auch zum Beispiel Hygienekits für Frauen, das heißt, es sind Damenbinden, ein Kamm, ja, solche Sachen. Diese kurzfristige Nothilfe ist natürlich essentiell gerade oder auch notwendig, aber vielleicht kriegt man die Leute irgendwie eine Berufsbildung hin, vielleicht kriegt man Landwirtschaftsprojekte hin, man hat das Wasser vom Nil. Und man wird natürlich auch weiterarbeiten mit der psychosozialen Unterstützung für die Geflüchteten, weil einfach das ist essentiell und bewundernswert, wenn man die Leute anschaut, die dort arbeiten.
Ja. Ich versuche gerade, mich zu erinnern, was ihr am Anfang gesagt habt bei den Stichwörtern. Einiges war relativ logisch, aber Annalena Baerbock fiel da noch als Name.
Oh ja, stimmt. Ich hätte es fast vergessen.
Was hat die da zu suchen?
Ja, es war ganz überraschend, als wir auf der Reise plötzlich gehört haben, dass die deutsche Außenministerin einen Besuch in Ostafrika plant, nämlich
in. Also ihr wart schon unterwegs.
Ja, und wir gedacht haben, das ist ja interessant, weil das immerhin ein kurzes Scheinwerferlicht auf diese Region wirft, auch wenn uns natürlich klar ist, dass so ein Besuch kurzfristig keine Lösung bringt, auch
aber
relativ
war das
schnell.
Kurzfristig anberaumt, also nicht geplant?
Also die Meldung irgendwie kam, glaube ich, am 24. Januar von der Pressestelle des Außenministeriums. Da habe ich es dann auch gesehen. Es war dann schnell ja in den Nachrichten auch das Thema, na, die hatten wieder Probleme mit ihrem Flugzeug, die dürfen da irgendwo nicht landen und drüber fliegen, was ja schade ist. Man kann sich darüber lustig machen oder auch nicht. Aber es ist schade, weil es halt von dem eigentlichen Thema schnell ablenkt. Und das wichtige Thema daran ist ja, ne, die Bundesrepublik Deutschland will zumindest mal hinschauen. Die Außenministerin hatte ja auch in Kenia den Präsidenten Ruto getroffen, um da vielleicht auch zu eruieren, gibt es eine Möglichkeit, die Krise im Sudan irgendwie am Verhandlungstisch zu lösen? Gibt es eine Möglichkeit vielleicht, dass Kenia, die ja wirklich die Nation in der Region ist, die am stärksten dasteht, die politisch großen Einfluss hat, die könnte ja vielleicht eine Friedensvermittlerrolle spielen? Und dann gab es eben auch den Plan, dass Annalena Baerbock auch kurz den Südsudan besucht. Sie hat es nicht in die Region Renk geschafft, wo wir waren, weil das Programm einfach dafür auch zu kurz war. Aber immerhin war sie ja in der Hauptstadt Juba, wurde vom Präsidenten Salva Kiir empfangen und sie haben nahe der Hauptstadt auch ein Flüchtlingslager besucht.
Und Frauenrechtlerin hat sie auch noch getroffen. Richtig. Vor allem eine Bekannte von 2019, die im Internet ziemlich bekannt gegangen ist für ihre Gesänge und zu Frauenrechten im Südsudan damals, ja.
Aber habt ihr jetzt was von der Baerbock gesehen? Habt ihr das Flugzeug gesehen oder irgendwas?
Großes Militärflugzeug haben wir gesehen.
Wart ihr da gerade in Juba, als die da war oder was?
Wir kamen nach Juba und dann war ein großes Flugzeug am Flughafen, Militärflughafen. Wir haben, glaube ich, auch noch ein, zwei Mal diese Kolonne durch Juba fahren sehen, voller Geländewagen und gepanzerter Wagen und Schutzwesten von jeglichen Leuten, die drin saßen. Das heißt, sie war da sehr gut geschützt vom deutschen Auslandsdienst oder Polizei. Ich weiß nicht, wer das genau macht. Und genau, sie war da noch in Goram in dem Flüchtlingslager, so eine halbe Stunde weg von Juba. hat aber auch was mitgenommen, hat auch so einen 5-Punkte-Plan nach Kenia mitgenommen, nach Somalia, wo sie eigentlich hin wollte noch, was man mit der Situation verbessern kann.
Das heißt, ihr als Hilfswerk seht das auch immer ganz gerne, wenn deutsche Politiker dann sich in den Ländern blicken lassen?
Ja, ist natürlich eine Aufmerksamkeit, die jetzt in dem Fall auf die Krise kommt. Es gibt natürlich auch kritischere Auslandsbesuche, aber der ist ja gleich angeschlossen auch an diese Aktion des Auswärtigen Amtes der vergessenen Krisen. Ebenso dieses,
die ihr auch unterstützt, genau.
Die größte Flüchtlingsbewegung der Welt läuft ab und 9 von 10 Leuten in Deutschland wissen wahrscheinlich nicht, jeder würde wahrscheinlich sagen, Ukraine oder Syrien, vielleicht Gaza. Alles schlimme Krisen, aber es sind 6 Millionen Leute auf der Flucht.
Also Annalena Baerbock habt ihr so am Rande mitbekommen, aber ihr habt erzählt, ihr habt auch noch einen anderen Besuch miterlebt dort von einem Kardinal aus Rom, oder?
Ja, das war, als wir wieder zurück in der Hauptstadt waren, ging da plötzlich die Rede um, dass zum Jahrestag des Besuches von Papst Franziskus, der ja im Februar vor einem Jahr stattgefunden hat, also Februar 2023 war Papst Franziskus im Südsudan, hat dort eigentlich einen starken Akzent gesetzt für Frieden und Versöhnung. Und es hieß dann wohl, ihm wäre es ein Anliegen, dass das eben nicht nur kurzfristig verpufft, sondern dass er auch ein Jahr später jemanden entsendet, um diese Botschaft nochmal zu wiederholen. Er hat also Kardinal Michael Czerny aus Rom geschickt, der in Rom ja für integrale Human Development, oder wie heißt es gerade?
Ganzheitliche
Entwicklung des Menschen. Vielen Dank. Ganzheitliche Entwicklung des Menschen sind eigentlich auch 3 schöne Begriffe. Jedenfalls ist er auch zuständig für Entwicklungsfragen, Flüchtlings- und Migrationsfragen und so weiter. Und er hat sich kurzfristig auch angekündigt, den Südsudan zu besuchen. Und wir waren da gerade in der Hauptstadt und am Sonntag morgens fand eine kurze Sonntagsmesse in unserer Unterkunft bei den Komboni-Missionaren statt. Die haben da eine schöne Kapelle unter freiem Himmel, fand die Messe statt. Da sind einige Leute rumgesprungen, Bischöfe, auch der stellvertretende deutsche Botschafter, eine Vertreterin von dem Ministerium, und irgendwie sind wir da so ins Gespräch gekommen und dann hieß es plötzlich, naja, dieser Herr Czerny, der ist jetzt schon im Land und der wird auch eine Messe in der Kathedrale halten, und es hat sich eine Gelegenheit für uns ergeben, dass wir da kurz mitfahren und daran auch teilnehmen und miterleben. Und es war durchaus beeindruckend, weil der eine klare Botschaft gesendet hat. Da hat der inhaltlich stark argumentiert. Er hat auf Englisch die Formulierung benutzt, leave the times of war behind, also lass die Zeit des Krieges endlich zurück, hat er dem Südsudan in die Bücher geschrieben. Es schwingt ja auch mit, dass Ende dieses Jahres, wahrscheinlich im November oder Dezember, Wahlen stattfinden sollen.
Die hätten doch aber auch schon 22 und 23 stattfinden sollen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja irgendwie gerade so ein bisschen das Problem des Landes.
Er hat jedenfalls
gesagt,
dass die Wahlen doch friedlich ablaufen sollten, hat ermutigt zu Frieden und Versöhnung. Natürlich kann man so eine Botschaft halten, ist die Frage, wo sie ankommt. Wir haben aber dann beobachtet, als wir da so saßen, aus dem Fenster geblickt haben, dass da 2 dunkle Limousinen vorfahren, und dann waren wir neugierig und haben nochmal rausgeschaut, und tatsächlich kamen auch hochrangige Regierungsvertreter, unter anderem der Vizepräsident des Landes. Das Land hat 5 Vizepräsidenten, einer davon war da, und die Präsidentin, Sprecherin des Parlaments, immerhin. Die haben sich da reingesetzt und mussten sich diese Botschaft anhören. Denen wurden da eigentlich schon die Leviten gelesen, ne? Und das fand ich durchaus beeindruckend, wenn nicht sogar bewegend. Auch noch dazu, als ich nachher herausgefunden habe, dass dieser Text, der da gehalten wurde, im Wesentlichen von einem uns gut bekannten Komboni-Missionar geschrieben worden war, nämlich Gregor Schmidt.
Den ihr
vielleicht kennt. Kennst du ihn noch, Brigitte?
Natürlich. Also es war ein sehr lustiges Erlebnis, dass wir eine Stunde mit dem Südsudan telefoniert haben hier im Studio. Wir haben ihn letztendlich auf dem Handy erreicht.
Richtig.
Und das hat wirklich funktioniert. Faszinierend. Das war der immer durchs Wasser warten muss. Deshalb war mir das jetzt recht.
Und er lebt und arbeitet
bekannt.
Eben jetzt inzwischen in der Hauptstadt Juba. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Podcast-Folge nochmal nachhören. Und der ist eben einer, ein politischer Kopf, der mit anderen Kollegen innerhalb der Kirche da eben auch politisch denkt und solche Fragen auch durchaus selber mal anspricht. Und in dem Fall hat er die Gelegenheit da nutzen können, um diese Botschaft da einzusteuern. Wir waren
ein
ja auch
Freund
kurz
der klaren Worte, der durchaus auch hier im Podcast gesagt hat, die Regierung ist korrupt.
Richtig.
Korruption beherrscht das Land, ja.
Der auch gesagt hat, weil wir waren ja dann auch ein bisschen am Überlegen, kommt wohl Salva Kiir, der Staatspräsident, auch, wenn der Besuch aus Rom da ist. Beim Papst war er ja da und Salva Kiir ist ja auch Katholik, ging wohl früher auch öfter in die Kathedrale. Angeblich hat er da in der ersten Reihe eine Art Sofa oder Couch gehabt, die für ihn reserviert war. Steht leider nicht mehr drin und er selber kam tatsächlich auch leider nicht. Das wäre noch der Höhepunkt unserer Reise gewesen. Aber Gregor Schmidt hat ja gesagt, das liegt daran, der geht nicht gern dahin, wo er an seine Pflichten erinnert wird.
Okay.
Deswegen wäre er nicht da gewesen.
Auch ein Statement.
Genau. Na, das wollte ich noch kurz erzählen.
Jo. Ansonsten haben wir, glaube ich, fast alle Stichworte, die ihr mir am Anfang genannt habt, durchgeackert. Philipp, sag nochmal deine.
Müsste ich jetzt nochmal nachdenken. Das war vor allem eine andere Welt.
Genau, das hast du gesagt.
Armut und Überlebenskampf.
Ja. Davon haben wir ganz viel gehört. Und du hattest Annalena Baerbock, du hattest Wiedersehen. Das war wahrscheinlich der Pater Gregor, oder?
Ja, und durchaus auch, weil ich ja bereits 2011 schon einmal im Südsudan war und jetzt nach 13 Jahren nochmal Gelegenheit hatte.
War es ein anderes Land?
Kommen wir vielleicht in der nächsten Folge noch dazu, weil wir da konkret auch an dem Ort waren, den wir von 2011 kannten.
Okay.
Die Hauptstadt Juba war schon anders als 2011. Das war deutlich größer. Da gibt es auch inzwischen 2, 3 richtig große Hotelbauten. Die gab es damals 2011 noch nicht. Vieles ist aber auch gleich geblieben oder ähnlich. Also gerade auch diese Art, sich fortzubewegen, sehr improvisiert, sehr langwierige Transportwege. Das ist alles noch genauso wie damals.
Okay. Dein drittes Stichwort war ein Attentat.
Ein Attentat.
Und über das berichtest du in der nächsten Folge, haben wir ausgemacht?
Würde ich sagen.
Kleiner Teaser?
Ja. Ach so, kleiner Teaser.
Komplott in Rumbeck.
Komplott in Rumbeck, das klingt gut.
Ich bin gespannt.
Wir auch und ich hoffe, ihr seid es auch.
Zu hören ist das Ganze dann am 20. März. Dann kommt nämlich die zweite März-Folge der Reisewarnung. Bis dahin macht's gut, sagen
Christian Selper
und Philipp Stangl
und Brigitte Strauß. Tschüss.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.